so drückt der Schuppisach heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Und über Letzteres möchten wir heute mal wieder hier reden. Und zwar über eine neue Marke, die sich dieses Jahr auf den Markt gewagt hat, nämlich die Firma Blue Sun. Ich möchte euch heute aber nicht explizit einen speziellen Schuh vorstellen, sondern gleich die Firma Blue Sun. Und dafür habe ich mir die beiden Gründer eingeladen, den Dirk und die Silvi. Und da freue ich mich sehr, dass sie da sind und möchte dann den beiden eigentlich überlassen, dass sie sich selbst vorstellen und würde einfach mal, wenn da die Silvi mit okay ist, den Dirk anfangen lassen. Hallo Dirk.
Ja, hallo Alex. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, zu meiner Person. Ich habe lange Jahre in der Süßwarenbranche gearbeitet.
Oh, auch schön. Und, ja, siehst du nicht nach aus. Du sitzt ein schlanker Mann vorm Monitor.
Ja, ist das schon ein paar Jahre her. Ich konnte wieder gut abtrainieren. Habe in der Süßwarenbranche gearbeitet. Habe auch Menschen glücklich gemacht damals. Das war mir auch bewusst. Und habe dann 2010, habe dann eine Barfußschuhmarke kennengelernt, die damals in der Entstehung war. Und habe auf einer Marathonveranstaltung, habe ich dann diese Barfußschuhmarke kennengelernt. Habe mich dann darauf eingelassen, diese Marke mal auszuprobieren. War dann
Wenn
auch
du
sehr
möchtest, zufrieden. Darfst du hier Markennamen nennen. Das ist dir aber überlassen.
Okay, das war damals Leguano. Leguano hat im April 2010 wurde die Marke gegründet. Im April und im Mai habe ich sie dann auf einer Messe kennengelernt, habe sie dann ausprobiert, weil ich aus dem Laufsportbereich kam und war ja total begeistert, dass es auf einmal barfuß möglich war oder geschützt barfuß möglich war, auch zu laufen. Und habe mich dann entschieden, im September 2010 in der Süßwarenbranche aufzuhören und ja mein Beruf oder mein Hobby zum Beruf zu machen und habe dann, ich sag mal, bei Leguano den Vertrieb aufgebaut, geleitet. Mhm. 8 Jahre lang bis 2018 und habe dann entschieden, ja, dass ich eine neue Barfußschuhmarke gründen möchte mit anderen Voraussetzungen, nämlich Barfußschuhe, die, ich sag mal, nicht klassisch wie Barfußschuhe aussehen. Und ich meine, wenn wir uns den Leguano anschauen, er ist schon besonders in der Optik, ist auch ein hoher Wiedererkennungswert, wenn ich mir die Schuhe auch an den Menschen anschaue. Und habe dann ja gemeinsam damals überlegt, wie können wir das umsetzen, indem wir Barfußschuhe produzieren oder eine Marke ins Leben rufen, bei der man es nicht sofort sieht, dass es eine Barfußschuh oder dass es ein Barfußschuh ist. So und so habe ich dann die Marke Groundies gegründet und habe damals auch Unterstützung gehabt von der EOD GmbH aus Freiburg. Nämlich der Götz Herzog, der hat mich unterstützt in der Logistik, im Aufbau des Online-Shops und so weiter und so weiter, weil er einen bereits bestehenden Online-Shop und den Vertrieb damals von Vivo Barefoot auch inne hatte. Ja, und habe dann letztendlich im September 2018 angefangen von null und musste erstmal schauen, Produktionsstätte suchen, Design, das war die große Frage, wie sieht das oder wie soll der Schuh aussehen? Dann habe ich gegoogelt und habe dann tatsächlich die Silvi gefunden in den Google-Ergebnissen als Schuhdesignerin.
Sehr schön.
Und so habe ich dann den Kontakt zur Silvi aufgebaut und ja, die Silvi hat dann ja zugesagt damals als Freelancerin. Sie hat dann einige Zeit als Freelancerin auch für Groundies gearbeitet. Aber um das auch noch so ein bisschen abzukürzen, ich bin dann 2020 mit der EOD verschmolzen. Und im September 2021 ist damals mein Geschäftspartner, der Götz Herzog, leider verstorben.
Oh,
und
ja.
Die Silvi ist dann zurückgekommen als Festangestellte zu Groundies. Und wie viele wissen, im März 2023 wurde leider die Insolvenz angemeldet von der EOD GmbH, in der Groundies praktisch enthalten war und wurde damals vom Weltbildkonzern übernommen. Und dann haben Silvi und ich uns dann viele Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen? Und ja, die Idee ist dann praktisch entstanden, wieder eine neue Marke zu gründen, weil wir gesagt haben, wir möchten wieder zu den Ursprüngen zurück, wie wir damals 2018, 2019 die Groundies gegründet haben. Uns ist wichtig, dass wir transparent sind, dass wir hochwertige Materialien einsetzen, dass wir unsere Sohlen in Deutschland produzieren lassen, etc. Und somit haben wir dann festgestellt, dass das damals mit der, ich sag mal, mit dem neuen Eigentümer von unserer Seite aus so nicht umsetzbar war.
Mhm.
Und dann haben wir uns entschieden, ab Januar 2024 die Bluesun GmbH zu gründen. Und ja, letztendlich sieht man jetzt das Ergebnis, was daraus gekommen ist. Wir haben im April, Mai sind wir gelauncht mit unseren Artikeln, mit den Schuhen. Und ja, jetzt höre ich den Monolog erstmal auf.
Das war ja spannend. Oder ist ja spannend.
Ja, und gebe jetzt erstmal mal an die Silvi weiter, dann darf sie sich jetzt auch mal kurz vorstellen.
Ja, natürlich. Hallo Silvi.
Hallo. Ja, ich komme ja ursprünglich aus dem normalen Schuhbereich. Also ich bin 2004 nach Italien gegangen, beziehungsweise 2000 schon damals, um in Florenz Mode zu studieren, bin da das erste Mal mit Schuhdesign in Kontakt getreten oder ist mir das mal überhaupt bewusst geworden, dass man dafür ein ganz eigenes Segment braucht, beziehungsweise studieren muss. Habe mich dann nach dem Studium entschlossen, dass Kleidung, Mode eigentlich hinter mir zu lassen, mich komplett auf Schuhe zu konzentrieren, habe diverse Fortbildungen gemacht und dann bin ich 2004 in Italien hängen geblieben, habe für diverse Marken gearbeitet, wie für Esprit, die hatten ja damals noch Designstudium. Ich war dort lange Jahre angestellt, dann nach 2015 habe ich mich selbstständig gemacht, als Freelance, habe im Luxussegment auch gearbeitet, so wie Tots und sowas. Und,
ah, okay.
Währenddessen also habe ich auch in meiner Arbeit als Freelancer habe ich auch den ersten Schuh für Figuons entworfen damals, dann auch für Gießwein und dann hat man schon gemerkt, dass dieser Boom, also was heißt der Boom, dieses Bewusstsein für gesundes Laufen und für Schuhe, also Barfußschuhe einfach Akzeptanz bekam auf dem Markt. Ne?
Es ist in Mainstream übergegangen zu dem Zeitpunkt. So. Ja.
Richtig. Und genau, 2018 in der Gründung von Grounded kam dann Dirk auf mich zu und das war noch total lustig, damals noch getroffen, das erste Treffen und dann stellte er mir auf einmal diesen braunen, jetzt sage ich die Marke nicht, auf den Tisch und Dirk meinte, ja, das muss die Flexibilität und war total begeistert von dem Feature des Schuhs, was ich auch nachvollziehen konnte und dann und mein Satz war dann erstmal so, ja, aber das machen wir schon schöner, oder?
Und, schön.
Und Dirk guckte mich völlig entgeistert an. Ich dachte, nee, das kann doch keiner anziehen. Dachte ich nur in dem Moment, ich kam von einer komplett anderen Welt, wo eben Farbe, Mode viel Einfluss hatte einfach. Ne? Und wo eigentlich Bequemlichkeit hinten, nicht wirklich hinten ansteht, aber wo doch der Stellenwert, also wo der Fokus anders versetzt ist. Ne?
Ja, absolut. Ja,
genau, und dann hat eigentlich unsere alte Reise so miteinander begonnen. Und ich muss sagen, heute bin ich natürlich genauso fanatisch wie er.
Schön.
Und genau, und wir legen sehr, sehr großen Wert auf das Zusammenspiel von Qualität, Farbe, Material und und das ist einfach wichtig, dass alles miteinander harmoniert. Aber nicht nur, dass das Äußerliche passt, sondern auch, dass ihr kennt die Features alle, ne? Die wir tagtäglich immer wieder nachfragen, Breite, Länge, was whatever, Materialien. Aber für uns ist die Qualität eben unglaublich wichtig. Und ja, das ist jetzt bei hier.
Da sind schon tatsächlich jetzt echt viele, viele spannende und interessante Stichworte gefallen. Also ich finde es schon mal eine sehr passende Beobachtung, wie du sagtest ja, in der konventionellen Schuhindustrie, ich spreche mal ungern von Normal- und Barfußschuh, weil alles ist normal.
Ja.
Es ist der Unterschied, es ist eines konventionell, das andere ist halt etwas neuer. Der Barfußschuh hat deswegen seinen eigenen Begriff. Aber trotzdem, du hast ja völlig recht, ja, das Thema Bequemlichkeit wird im konventionellen Schuhsegment völlig anders definiert. Und also, wenn ich mir angucke, was da ja als Bequem-Schuh verkauft wird, das ist ja so weit weg von bequem immer noch, wenn man Barfußschuhe erstmal kennen und lieben gelernt hat. Das ist schon enorm. Und Das war ganz witzig. Wir haben hier mal vor einigen Folgen den Leiter der Schuhdesignschule Pirmasens, ich weiß nicht, ob euch die Schule bekannt ist, ja, mit dem hier gesprochen. Und da haben wir auch so darüber gesprochen, wieso Mode sich so entwickelt hat, warum Design des konventionellen Schuhs so ist, wie er ist und so. Dann sind wir der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gegangen. Und das war schon ganz, ganz spannend, dass er dann zum Beispiel auch gesagt hat hier, naja, also es ist noch nicht ausreichend im Mainstream, dass man eigentlich alle Schuhe als Barfußschuhe baut. Der leider möchten die Käufer, die Konsumer immer noch den klassischen Schuh haben, was eigentlich relativ schade ist. Ich hoffe, dass sich das gerade mit so Marken, die so wie ihr jetzt mit Blue Sun auch darauf Wert legen, dass Gesundheit in Form von Barfußschuh und Design in Form von einem klassisch modernen Design eben miteinander verschmelzen, dass sich das immer weiter aufweicht und immer mehr eigentlich auch Einzug hält. Das ist schon mal so ein ganz wichtiges Ding, finde ich. Da hoffe ich sehr drauf. Dirk, du hast gerade aber etwas gesagt, wo ich nochmal ganz genau drauf eingehen wollte oder will, weil das ist mir direkt aufgefallen, als ich eure Webseite gesehen habe. Das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz ist bei euch ganz groß geschrieben. Was macht eure Schuhe so nachhaltig oder eure Produktion so nachhaltig? Und was verbirgt sich für euch hinter dem Begriff Transparenz genau?
Also es ist ja, in der heutigen Zeit wird ja, ich sag mal, der Begriff nachhaltig oder Nachhaltigkeit wird ja häufig genutzt, um ein gutes Image aufzubauen in der Form. Wenn wir uns die klassische Schuhproduktion anschauen, nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dann ist es sehr schwierig, Schuhe nachhaltig in Anführungsstrichen beziehungsweise ökologisch wertvoll auch produzieren zu lassen. Bei uns ist es ganz wichtig, Transparenz. Wir legen noch viel mehr Wert auf Transparenz, weil wir können sagen, wo das Leder herkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel für die Herbst-Winter-Kollektion haben wir zwei Gerbereien aus Deutschland. Mhm. Das ist einmal die Hain-Gerberei aus Mönchengladbach. Da werden oder beziehen wir zum Beispiel die Leder aus der Lebensmittelindustrie. Das heißt, für diese Leder, die dort verwendet werden, werden nicht extra die Tiere, ich sag mal, hingerichtet, geschlachtet, sondern sie werden aus diesem Lebensmittelprozess, wird das Fell entnommen und wird dann auch entsprechend gegerbt. Mhm. Die Rohware, also die Rinder sind aus Deutschland und aus Dänemark. Mhm. So. Wir wissen von jedem anderen Herstellern, von jedem Materialien, was wir verwenden, woher das kommt. Wir lassen uns vielfältiges zertifizieren. Und da kann die Silvi vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, weil sie, ich sag mal, noch mehr in diesen Produktionsprozessen ist. Sie war jetzt auch auf der Linie Pelle, hat auch da bewusst nochmal auch Materialien ausgesucht. Und Silvi, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil ja, es ist noch nicht so lange her, dass du auf der Linie Pelle warst. Und
ja. Da musst du ja mal ganz kurz erklären, was ist die Linie Pelle?
Also die Linie Pelle ist einer der wichtigsten europäischen Materialmessen für Schuhe und Taschen. Die findet in Mailand statt. Dort treffen sich eigentlich alle Lieferanten aus der Branche und stellen eben ihre neuen Produkte vor. Und Materialien findet man immer zu allen Preisklassen. Aber wenn man natürlich danach fragt, wo kommt das her, wo kommt das Tier her, aus welchen Ländern kommen die Sachen, dann wird es schon ein bisschen tricky. Mhm. Und das ist auch ein sehr persönliches Anliegen von mir, zu wissen, wo kommt das her, kann ich das mit gutem Gewissen einsetzen oder nicht. Die Schuhbranche ist nicht perfekt und das bin ich die Erste, die das sagt, weil man kann nicht hundertprozentig nachhaltig produzieren. Was wir aber machen können, ist das Beste dabei rauszuholen. Mhm. Und das ist unser Ziel, dass wir exakt wissen, wie weit braucht es zur Fabrik, wie lange braucht das Material zur Fabrik, wie lange braucht es, bis es bei uns ist. Welcher Aufwand wird dafür betrieben? Lohnt sich das nicht? Also es bringt überhaupt nicht, wenn ich ein super gegerbtes Material, ein Leder in Amerika kaufe oder da weiß ich, dass die Tiere gestreichelt worden sind, wenn das Ganze dann nochmal über den Atlantik geschippert werden muss. Also müssen wir gucken, was haben wir in der Nähe zur Verfügung? In der Nähe halt leider nicht alles um die Ecke, weil leider ist das ein Wunschdenken, dass alles im Umkreis von 5 Kilometer zur Verfügung steht. Deswegen muss man gucken, welches Land ist in Europa für was spezialisiert und da suchen wir uns dann natürlich dann die Experten oder beziehungsweise unsere Partner raus, um das dann alles in Portugal herzustellen. So.
Ah, okay, gut. Die Frage hätte ich auf jeden Fall nämlich sonst auch noch gestellt.
Genau. Wir haben unsere Fabrik ist in Portugal. Das ist eine Schuhfabrik, die selber den Anspruch hat, nachhaltig zu produzieren. Also die haben auch Solarenergie, die versuchen, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Ja.
Das ist, entschuldige, dass ich da kurz das ist, wenn man auf eurer Webseite runterscrollt, kriegt man zum Thema Transparenz und Nachhaltigkeit direkt so ein Riesendach mit Solarmodulen ange. Das ist wahrscheinlich genau diese Fabrik
dann. Genau, ja. Richtig. Das ist die Fabrik. Und es ist für uns teilweise auch, also wir müssen natürlich, wir haben gerade erst angefangen mit der ganzen Kommunikation, wir müssen noch viel mehr darauf eingehen, noch viel transparenter werden, also eigentlich noch viel mehr erklären, weil es gibt viele Sachen, die sind für uns mittlerweile schon normal, die für andere Unternehmen gar nicht so normal sind. Aber es fängt bei dem Stopfmaterial an, also wenn die Schuhe ja fertig produziert worden sind, werden ja mit Papier ausgestopft. Ja. Da überlegen wir tatsächlich, wie viel Papier wird da reingestopft? Was macht das? Wie sinnvoll ist das, dass der Schuh ausgestopft ist? Und da reduzieren wir auch, also von der Verpackung bis zum letzten Schuh überlegen wir, jedes kleinste Detail macht es Sinn oder nicht. Mhm. Und unsere Leder kommen alle aus der Lebensmittelindustrie. Wir nutzen, warum nutzen wir Leder? Das hat was mit der Haltbarkeit zu tun. Mhm. Wir achten darauf, dass die schadstofffrei sind natürlich, das kommt nämlich auch noch dazu. Mhm. Wir, also eigentlich versuchen wir einen guten Mittelweg zu finden, der Mensch und Tier gut tut. Mhm. Natürlich wird ja der eine oder andere auch schreien und sagen, man könnte ganz drauf verzichten.
Ja.
Das haben wir auch in unserem Sortiment.
Ich wollte Silvi jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe gesehen, ihr habt ja auch vegane Modelle, aber es ist nicht nur Leder, ne?
Richtig. Wir haben Modelle vegan. Das sind Ökotex-zertifizierte Materialien, weil bei den veganen Materialien haben wir teilweise dann ein anderes Problem. Mhm. Von der Abfallproduktion her dann. Auch, weil viele sind ja, wie ist der PU beschichtet? Was passiert damit, wenn der Schuh seine Laufbahn beendet hat quasi? Mhm. Also das müssen wir ja auch bedenken. Wie wird das verarbeitet in der Abfallproduktion dann? Also wie kann man den entsorgen? Und das sind alles so Punkte, die wir bisher auf dem Schirm haben. Also wie ihr seht, ich bin. Ja.
Das ist tatsächlich sehr, sehr weit gedacht. Also tatsächlich, wenn ich hier, ich beschäftige mich ja jetzt nur mal seit fast bald 100 Folgen hier mit dem Thema. Und das sind so viele Hersteller beschäftigen sich mit der Produktion ihres Schuhs, mit nachhaltigem Material und so weiter und so fort. Aber bis zur Entsorgung denken so viele nicht. Also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, fällt mir jetzt tatsächlich gerade aktuell nur die Firma Bark ein mit ihrem Sicherheitsschuh, die auch schon an das Thema Entsorgung denken. Recycelbare Materialien ist bei denen ein ganz großes Thema. Mhm. Aber wenn ich jetzt aus dem normalen Barfußschuhsegment so gerade nachdenke, habe ich gerade keinen im Kopf, der das so weit denkt oder zumindest kommuniziert, dass er das so weit denkt. Das finde ich auch schon sehr spannend und enorm.
Ja, auch hier ist noch viel Nachholbedarf. Also wir sind da auch noch nicht perfekt, weil natürlich einen Schuh zu entsorgen, müsste man den komplett in Einzelteile zerschneiden. Mhm. So, welche Mülldeponie macht das?
Ja.
Ne, man müsste ihn, aber wir versuchen eben, unserem Kunden das bestmögliche Produkt zu geben, dass einfach die Möglichkeit besteht. So.
Entschuldige.
Nee, kein Problem.
Es fängt ja schon an, als wir uns damals Gedanken gemacht haben, wie sollen unsere Schuhe, mit welchem Sohlenmaterial sollen unsere Schuhe produziert werden? Mhm. Oder war es für uns wichtig, ein Sohlenmaterial zu nehmen, was einen geringen Abrieb hat? Ja. Weil viele Menschen sprechen über Feinstaubbelastung etc. etc., ziehen dann aber Schuhe an, die, ich sag mal, aus, weiß nicht, PVC sind oder mit anderen Materialien verarbeitet sind, die einen extrem hohen Abrieb haben. Mhm. So, und deswegen kam für uns dann auch nur das TPU in Frage, weil das ähnlichen tolle Abriebwerte oder geringe Abriebwerte hat, wie zum Beispiel ja Gummi etc. Mhm. So, und wir haben uns dann auch bewusst entschieden, das in Deutschland produzieren zu lassen. weil wir dort, ich sag mal, eine Fabrik gefunden haben, oder ja, die kannte ich vorher schon, die aber ein sehr hohes Know-how hat, die mit BASF zusammenarbeitet, wo wir auch in kurze Kommunikationswege haben, wo ich auch selber den Kontakt zu BASF habe, wo ich dann sage, wie können wir das Material noch ein bisschen verbessern, wie können wir da noch ein bisschen optimieren, etc. So, und das ist uns einfach wichtig. Also wir denken nicht nur den Schuh in Anführungsstrichen als Sale-Artikel, sondern uns steckt mehr dahinter. Von der Entwicklung, von der Produktion, wo wir uns Gedanken machen, welche Materialien werden eingesetzt, bis halt zur Entsorgung auch, wo wir sagen, können wir machen. Wir denken auch über Rückhol oder Rücknahme für die Schuhe statt. Aber da sind wir noch zu neu, zu frisch. Und das würde momentan auch den Rahmen sprengen. Aber die Gedanken, die sind alle da.
Die Rückholung dann in Form von Wiederaufarbeitung und als BEWA, oder wie habt ihr das vor, oder seid ihr da noch gar nicht eingestiegen?
Nein, wir haben uns da schon viele Gedanken drüber gemacht.
Yeah.
Das geht bei Barfußschuhen generell, ist es sehr schwierig, eine Aufarbeitung speziell auch mit den Sohlen durchzuführen. Das muss man einfach sagen, weil wir haben, die Sohlen werden direkt ans Upper aufgeklebt, und wir haben dann auch mal eine zusätzliche Naht, noch eine Rahmennaht, die verwendet wird. Und da jetzt klassisch, so wie man das beim Schuhmacher kennt, einen Absatz neu zu machen oder vorne neu zu sohlen, das ist in der Form nicht möglich. Aber wir haben uns auch Gedanken gemacht, Schuhe auch zurückzunehmen, sie zu entsorgen, fachgerecht zu entsorgen. Wir haben mit unserem Sohlenhersteller gesprochen, welcher Aufwand oder was das für ein Aufwand bedeutet, die Sohlen abzumachen vom Upper. Und dass er das wieder recyceln kann. Wir haben zum Beispiel, jetzt aktuell haben wir auch zwischen 10% und 15% kommt auch recycelte Sohle mit in unsere Sohle mit rein. Und das sind alles so Gedanken oder beziehungsweise auch Szenarien, die wir schon durchgespielt haben. Das dauert aber noch, bis wir da wirklich ein klares und fertiges Konzept auf den Tisch legen können.
Ja, das ist nicht einfach. Vivo Barefoot hat da ja mit angefangen in England bisher und hat es aber noch gar nicht global ausgerollt, weil sie ja da auch so Konzeptsprobleme noch haben mit Revivo. Wir haben das in Deutschland versucht, das weiß ich, weil der Patrick aus der G-Werkstatt, meine Hörer kennen ihn und du kennst ihn ja schließlich auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei ihm auch mal im Shop, der hat zeitlang für Vivo Barefoot Berlin Vivos neu besohlt, weil die das versucht haben, das Revivo in Deutschland aufzuziehen, aber das ist konzeptionell so kompliziert gewesen und eben halt auch in der Aufarbeitung für den Patrick sehr kompliziert gewesen. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, was da so für Konzepte in Zukunft kommen, weil ich glaube, es werden mehrere Hersteller irgendwann zwangsläufig anbieten müssen.
Absolut.
Und weil wir drauf waren, Thema Abriebswerte. Wenn ein Schuh einen guten Abriebwert hat, dann ist das ja auch nachhaltig durch Langlebigkeit. Ne? Was bringt es mir, wenn ein Schuh gut und nachhaltig produziert ist, aber nach anderthalb Jahren weggeschmissen werden muss, weil die Sohle auf ist? Und gibt es auch diverse Hersteller, die auch heute schon genannt wurden, die ja immer noch ein bisschen Probleme haben. Und von daher, wichtig.
Ja, das ist also generell, da muss ich alle Hersteller, glaube ich, auch in den Schutz nehmen, weil also der Barfußschuh ist ja auch so ein undankbares Produkt. Der muss extrem flexibel, weich sein, soll aber trotzdem halten. Das ist ein Widerspruch in Sicht, was auch eine tägliche Herausforderung ist. Und deswegen muss man weiche Materialien finden, die der täglichen Belastung standhalten. So, und wenn du natürlich den Schuh täglich trägst, an seine Grenzen bringst, dann muss man dann schauen, wie lang darf so ein Schuh halten.
Ja.
So, dann kommt der nächste Punkt, ist ja auch so ein bisschen diese Preisgeschichte. Ne? Also es gibt ja auch diese Schmerzgrenze, was darf so ein Schuh kosten? Und wenn man natürlich sieht, dass aus Asien Produkte günstiger auf den Markt gebracht werden als in Europa produzierte Schuhe, dann kommen natürlich europäische Hersteller extrem an seine Grenzen, diese Ansprüche alle einzuhalten, weil die Leder, die wir einsetzen teilweise, kurz Quadratmeter wie ein fertiger Schuh aus Asien. So. Da muss man dann auch, das gehört auch zu unserer Kommunikation natürlich, dazu erklären, warum man jetzt in dieser Preis Range sitzt.
Ja. Es gab interessantes Stichwort, Thema Quadratmeterpreise so von Material. Ich habe das hier einmal thematisieren dürfen, müssen, können, wie auch immer, weil da viele Hersteller nicht so offen mit umgehen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, wie viel Schuhe kriegt ihr denn aus einem Quadratmeter Material produziert? Weil ich hab das hier mal gehabt, ich habe die Full Sole Running Pads hier getestet. Und da kostet eine Sandale handgefertigt um die 200 Euro aufwärts, weil die aus einem Stück geschnitten werden, aus einem Rindsleder, und die kriegen aus einer Haut ein Paar Schuhe. Aus einer Rindshaut kriegen die ein Paar von diesen Sandalen, was die natürlich entsprechend teuer macht. Wie viel kriegt ihr aus so einem Quadratmeter Leder, Quadratmeter Stoff?
Ich kann dich leider, muss ich dich von Anfang jetzt schon direkt enttäuschen, dass ich das nicht sagen kann. Nee, ich ganz einfach, das ist, es kommt auf den Schuh an. Wie groß ist der Schuh? Wir haben jetzt mehrere Modelle im Angebot, jetzt mit Winter. Klar, mit einem Sneaker bekommst du mehr raus als mit einem Stiefel.
Ja, das ist logisch.
Und dann sind diese Felle, also die Häute unterschiedlich groß. Welches Rind war das denn jetzt? War es, war es ein kleines Tier? War es ein großes Tier? Das ist, und also es ist auch zum Beispiel, wenn man jetzt Ziege hat, eine Ziege ist kleiner als eine Kuh. So, jetzt die Frage, aus welchem Leder wurde jetzt diese Sandale jetzt hergestellt, das kann aber schon durchaus sein. Also klar, man muss sich so vorstellen, je weniger Nähte man hat, desto schwieriger wird es, einen günstigen Preis einzuhalten, weil natürlich der Schnitt von dem Schuh mehr Platz auf der Lederhaut natürlich einnimmt. Und, und eine Lederhaut ist ein Naturprodukt. Das heißt, ein Tier hat Narben, ein Tier hat Falten. Und das ist in den Köpfen des Endkonsumenten leider überhaupt nicht drin, dass dann eine Lederhaut auch mal eine kleine Macke hat. Weil der konventionelle Schuhmarkt hat PU-beschichtete Leder ganz oft, um diese Fehler auszubessern, sagen wir mal. Das heißt, wenn man jetzt große Schuhmarken kennt, dann weiß man, okay, da kommt ein weißer Sneaker raus, der sieht 1A aus und wie geleckt, sage ich mal.
Ja.
Nehmen wir ein Naturprodukt, ein weiches Leder, was halt diese Eigenschaft nicht hart sein, also die Eigenschaft hat, weich sein zu müssen. Das heißt, dann sieht man dann noch mehr von der Haut falten. Und das gefällt nicht jedem so im Auge. Ne? Also wir haben schon Reklamationen, ja, aber hier der Schuh, der sieht jetzt innen, da ist jetzt so ein kleiner Punkt und so. Und dann müssen wir halt versuchen, das zu erklären. Und meistens wird das dann auch akzeptiert, aber es ist nicht einfach. Ne? Weil dieses Bild, wie muss ein Schuh aussehen? Einfach in vielen Köpfen einfach anders ist, als die Wirklichkeit zeigt, sehr oft.
Ja, weil der Perfektionismus in der egal welche Form von Mode, egal wo drin, ist natürlich Perfektionismus. Alles muss perfekt sein. Alles muss perfekt ausgeglichen. Das ist, glaube ich, zieht sich durch alle Produkte, egal ob Modeprodukte, Kraftfahrzeuge, was weiß ich nicht, überall, wo es ums Optische geht, sind wir über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, darauf in Anführungsstrichen gedrillt worden, dass es perfekt sein muss.
Ja. Weil es wurde ja dafür bezahlt. Aber dass es eigentlich letztendlich eine Handarbeit ist, das auch. Also wir haben Handarbeit, menschliche Fehler auch manchmal drin. Wir haben das Tier, was nicht perfekt ist. Wir haben und das sind einfach so viele Sachen, die eben Erklärungsbedarf haben. Ne?
Wie viel Handarbeit steckt in euren Schuhen? So grob. Prozentual gesagt. Also, jetzt habe ich die vor große Entschuldigung. Wollte also ich jetzt nicht 6, total schockieren.
Also circa 96%.
Echt so viel?
Also, ja.
Wow. Das heißt, vom Prinzip her wird vielleicht maximal eine Haut gestanzt maschinell und dann die Sohle gespritzt, gehe ich jetzt mal von aus, und der Rest ist komplett von Hand?
Nee, also selbst das Stanzen musst du manuell machen, weil du musst halt die Stanzmesser so hinlegen, dass die richtige Seite ausgespannt wird. Also das Einzige, was maschinell ist wirklich am Schuh, ist der Druck vom Logo oder
Ja, selbst das ist nicht automatisch.
Nee, automatisch auch nicht, aber es ist eine Maschine, die drüber fährt. So,
okay,
das
ja.
würde ich jetzt sagen.
Ja,
Aber
also, da möchte ich auch noch was zu sagen. Viele Hersteller sagen, oder beziehungsweise die Kunden sind ja immer überrascht, wenn viele Hersteller damit Werbung machen, handgefertigt. Also unsere Schuhe sind handgefertigt. Es gibt ganz, ganz wenige große Unternehmen, die eine maschinelle oder die das sehr maschinell schon, ich sag jetzt mal Adidas oder Nike, die wirklich richtig Menge produzieren. Die haben schon sehr viel, ich sag mal, automatisiert, das muss man ganz klar sagen.
Ja, weil gerade die neueren auch schon viel im 3D-Print-Verfahren mitarbeiten, ne?
Genau, richtig. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Wir waren jetzt noch am Montag, Dienstag waren wir noch in Portugal in unserer Fabrik. Wir haben dort Qualitätskontrollen durchgeführt und ich habe dann noch so einige Videos aufgenommen, um überhaupt unseren Kunden und auch den Mitarbeitern mal zu zeigen, wie aufwendig das ist. Alleine von unserem Chelsea-Boot eine Naht zu setzen, hat 1 Minute 10 pro Stück gedauert. Also
ja.
nicht pro Paar. So, da sitzt dann die Näherin und ja, näht dann die Ziernähte, vernäht dann auch die einzelnen Elemente des Schuhs. Wir haben in der Form nichts automatisiert. Gar nichts. Weil ja, selbst der Klebstoff in Anführungsstrichen wird mit Pinsel aufgetragen und nicht mit der Maschine. Weil wir unsere Sohlen praktisch bis zur Kante hoch verkleben. Und das kann in der Form die Maschine nicht. Das heißt, ich muss ganz genau mit dem Pinsel muss ich auf die Kante der Sohle den Klebstoff aufbringen, sodass, ja, ich sag mal, eigentlich zu 100% Handarbeit. Wir haben keine Automatisierung da drin, was die Silvia auch gerade sagte. Wenn die einzelnen Lederelemente ausgestanzt werden, dann nimmt jemand ein Messer, packt das auf das Leder, zieht dann nochmal von oben das Stanz beziehungsweise den Druck. Es muss ja Druck ausgeübt werden, damit es ausgestanzt wird. Auch das wird dann, ja, ich sag mal, händisch in Gang gesetzt.
Finde ich stark und enorm, weil wenn man sich dann eure Preisgestaltung anguckt, ja, und sich den Aufwand dahinter überlegt, dann ist das mehr als fair. Also wir liegen jetzt bei einem Sneaker so im Durchschnitt bei zwischen 130 und 140 Euro bei euren Schuhen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Boots liegen. Im Moment sind sie nicht auf der Webseite, weil die kommen ja jetzt erst. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich aufgrund des höheren Aufwands und Materialaufwands ein bisschen drüber liegen.
Ja, 159, 90, genau.
Ach, ich hätte jetzt so 30, 40 drüber getippt, also wäre jetzt so bei 170, 180 gelandet, tatsächlich so in der Schätzung.
Also bei unserem Winterboot, der dann auch warm gefüttert ist, da liegen wir dann auch bei 189 beziehungsweise 199, weil wir auch Lammwolle verwenden.
Ah, ja.
Also nicht Lammwolle, Textil, das ist mal so, Vorsicht.
Okay.
Also Text ist keine Lammwolle, es ist
kein echtes Lamm.
Nein, es ist eine Textilwolle. Also die sieht aus wie echtes Fell, es ist aber eine Wollfelle.
Ein Wollfell.
Wollfell, genau, ja, sorry. Von spanischen Schafen. Und also sieht echt aus, aber da müssen wir auch nochmal, da habe ich auch jetzt schon ein bisschen Angst, müssen wir gut kommunizieren. Es ist
machen wir gerade.
Genau.
Machen wir gerade. Na, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass ich von euch was aus dem Herbst-Winter-Paket testen werde. Das zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, habe ich die Schuhe ja noch nicht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt drauf und werde dann zusammen mit dem Patrick hier über die Schuhe ja berichten. Aber ich bin da sehr gespannt drauf tatsächlich. Also ich habe die Schuhe von euch schon in der Hand gehabt beim Patrick in der Gehwerkstatt, die jetzt für, ich sage jetzt mal so Frühjahr bis Herbst beginnt. So, also dieses komplette Sneaker-Sortiment, ich fand die sehr angenehm vom Feeling, sehr weich, sehr vor allem auch dann in der Beweglichkeit sehr weich, fand ich super, einen tollen Schuh. Ich bin tatsächlich überlegen, für meine Frau die zu holen, weil die für meine Frau super passen von den Größengestaltungen her. Und das Thema Größengestaltung wäre jetzt auch tatsächlich so das nächste. Wir hatten mal im Telefonat schon so ganz grob drüber gesprochen. Ihr seid bewusst in, ich sage jetzt mal, dieses Mittelgroßsegment gegangen bis, ich sage jetzt mal, untere Bereich, mittlere Breiten, was das vor allem angeht. Also um mal jetzt Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch zu legen, laut eurer Tabelle, Größe 43, 283 mal 10, Quatsch, 28,3, so 28,3 Zentimeter lang mal 10,3 breit. Das ist so vergleichbar mit Fieldgrounds, mit Groundies im Ursprung und so weiter. Da seid ihr sehr bewusst hingegangen, obwohl euch, wenn ich es richtig verstanden hatte in dem Telefonat, durchaus klar ist, dass es sowohl schmalere als auch deutlich breitere Füße gibt. Hatte das für euch nur wirtschaftliche Gründe oder gab es da auch noch andere Überlegungen hinter?
Also wir haben uns bewusst entschieden, auf diese Breiten und auch auf dieses Volumen vorne zu gehen, weil wir haben, ja, ich sag mal, ich habe jetzt 14 Jahre Erfahrung in dem Bereich und Silvi jetzt, ich sag mal, seit 2018 auch im Barfußschuhsegment. Wir haben, ich sag mal, die Wünsche aus den letzten Jahren unserer Kunden analysiert. Wo geht es hin? Es darf vorne nicht zu viel Volumen sein, weil sich sonst zu viele Falten bilden. Es darf teilweise nicht zu breit sein, weil es dann aussieht wie ein Entenschuh.
Ja.
Und wir haben uns dann bewusst, ich sag mal, für diese Maße, für diese Leisten entschieden, haben auch einen extrem guten Leistenentwickler aus Pirmasens gehabt, der uns dabei unterstützt hat.
Ja.
Natürlich wissen wir auch, dass wir nicht 100% der Menschen abholen können.
Kannst du nie.
Ganz am Anfang, auch in einigen Facebook-Gruppen, Instagram und so weiter, wurde uns gesagt, es ist viel zu eng, es ist viel zu schmal. Hm. Ja. Wir werden nicht alle befriedigen können. So.
Nein. Punkt. Da vergessen viele Leute, glaube ich, auch gerne die Individualität und das Massenprodukt. Das spielt halt gegeneinander. Also für mich wäre der Schuh auch zu schmal, aber ich habe halt einen 11 cm breiten Fuß. Aber ich kann auch nicht von jedem Hersteller erwarten, dass er für meinen Fuß einen passenden Schuh produziert. Ne?
So, und das Witzige ist ja, Leute sagen, der Schuh ist zu schmal, quetschen sich dann aber anschließend in einen anderen Barfußschuhhersteller rein.
Ja.
Der wesentlich schmaler ist vom Leisten und vom Schuh selber.
Ja.
Aber, und das vergessen viele Menschen auch und viele Kunden, das ist ja nicht nur die klassische Zentimeterbreite, die angegeben wird, sondern es wird aus dem kompletten Volumen und aus dem Material, was ich verwende, auch noch mitverwendet oder beziehungsweise mit herausgegeben, sodass ich auch, ich sag mal, mit einem wesentlich schmaleren Schuh auch zurechtkomme, wenn das Obermaterial relativ flexibel ist.
Mhm. Was es aber nicht zwangsläufig gesünder macht, muss man klar sagen. Aber da sind wir, glaube ich, auf der gleichen Wellenlinie. Ne?
Also, absolut.
Ja.
Also ein Leisten ist ja grundsätzlich so gebaut, dass man eigentlich, dass man sich das Volumen, also natürlich, wenn man den Schuh komplett ausfüllt, kann man sich Volumen von oben nicht mehr holen. Dann ist natürlich dann die Frage, der Schuh, ist mir das jetzt eine Nummer so klein? So. Aber sonst ist eigentlich der Grundgedanken bei der Entwicklung eines Leistens, dass man die maximale Breite natürlich rausgibt und aber noch die Möglichkeit hat, von oben Volumen runterzuziehen. So, dass man den Schuh richtig ausfüllt. Gibt Leute, die sagen, nee, das ist Einstellungssache, ist klar. Ja. Aber aus der Technik her, so wie ich das aus dem Schuhbusiness kenne, wäre es grundlegend so der Weg, wie man einen Leisten entwickelt. Die Frage ist natürlich immer noch, wie weit gibt dann noch die Sohle an der Seite nach? Wie weit, wie Dirk auch schon sagte, wie weit gibt das Material noch nach? Und nichtsdestotrotz, was wir erzählen, muss man immer noch in den Schuh reinsteigen und sagen, wow, oder wenn man sagt, nee, dann soll man den auch nicht nehmen. Weil es gibt viele T-Shirts auf dem Markt. Viele Hersteller bieten die Größe M an. Aber manche machen Größe M wie Größe S und manche machen wie Größe L.
Ja.
So, wir machen M wie M. So.
Ja. Ja, es ist halt, bei Schuhen ist es ja auch so. Ne? Also ich habe das hier schon mehrfach thematisiert, dass man immer genau auf die Größentabellen schauen sollte, weil Größe 43 ist eben nicht bei jedem Hersteller die gleiche Innenlänge. Das unterscheidet sich durchaus und durchaus sehr deutlich. Da muss man schon genau hinschauen. Ansonsten muss ich sagen, gehe ich da ein bisschen anders mit der Meinung, was das Thema Volumen angeht, also dass das Volumen Breite ersetzt. Das funktioniert für mich nicht. Einfach vor dem Hintergrund, wenn der Fuß halt über die Sohlen seitlich rausschiebt. Das darf halt nicht.
Nein, das darf nicht.
Und deswegen ist das immer limitiert, wenn sich der Fuß seine Breite über die aus dem Volumen herauszieht.
Nee, also das, was ich meinte, sind ja 2 mm. Also wir kriegen ja Anfragen, Kundenanfragen, die sagen, euer Schuh ist mir 1 mm zu eng. Dann guckt man auf dem Lineal, was 1 mm ist. So.
Ja, das ist nicht viel.
Und wenn wir von 10 mm sprechen, dann ganz klar, nein, würde ich sofort von abraten.
Ja, ja.
Aber wenn es jetzt in dem 1-2 mm Bereich sich bewegt, dann sage ich immer, probier mal an. So.
Ja.
Und, bisher haben wir eigentlich ein sehr positives Feedback.
Mhm.
Aber natürlich schließen wir nicht aus, wenn jetzt immer, wenn viele Anfragen noch kommen würden, ob man dann noch einen breiteren Schuh dazu nimmt. Also wir sind ja immer offen für alles, ne?
Ja.
Das ist überhaupt.
Ich sag mal, das ist ja etwas, was man auch sich als Hersteller, und da kann man, glaube ich, offen so sagen, auch leisten muss erstmal zwei Breiten, weil es ist mit Kosten verbunden, eine neue Sohle spritzen zu lassen, eine neue Sohlengussform machen zu lassen. Und ich habe das jetzt mitbekommen bei der Entwicklung von dem Barfuß-Sicherheitsschuh, was da für Kosten dahinter stecken, wenn man eine Sohle 4-5 Millimeter mal breiter gestalten möchte als die erste Gussform, wie viel Geld da drin steckt. Ne? Und trotz alledem, es lohnt sich ja, aber nur dann, wenn man auch, ich sag jetzt mal, schon den finanziellen Background hat, diese Investition zu gehen. Und ihr seid eine sehr frische und junge Marke. Da kann, glaube ich, jeder das Verständnis aufbringen, dass ihr dann sagt, wir fangen jetzt erstmal damit an und alles andere ist für in zwei, drei Jahren, wenn die Marke sich entwickelt hat, vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Und dann freut sich garantiert jeder drüber, der euer Design gut findet, aber eben gerade das Problem hat, dass der Schuh 5, 7, 8 Millimeter zu schmal ist oder vielleicht auch genau andersrum, 6, 7 Millimeter viel zu breit ist. Mhm. Gibt's ja nun mal auch. Es gibt ja auch die Schmalfüßer, die jetzt eine Schuhbreite von 95 auf 28,3 nicht überschreiten dürften, weil sie dann sonst 10 Millimeter, da schlackern sie vorne drin rum. Die freuen sich dann vielleicht auch über was Schmaleres. Und da muss man, aber so wie ich dich verstehe, Dirk, ihr habt die Zahlen, Daten, Fakten, du bist lange genug im Geschäft, du wirst wissen, was dann für euch Sinn macht, breiter zu gehen, schmaler zu gehen.
Genau.
Da bin ich sehr gespannt, wo die Reise da so hingeht.
Also die Rückmeldungen seit Mai sind perfekte Passform auch im Fersenbereich.
Ja.
Verwendung von hochwertigen Materialien und tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
So. Ja.
Das erfüllt uns schon mit Zufriedenheit in Anführungsstrichen und
ja, du kannst es auch sagen, ihr könnt stolz auf dieses Produkt sein, finde ich. Also ich finde, es ist gerade das, was wir heute hier besprochen haben, was ihr hier noch kundgetan habt, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt und Ideen dahinter stecken, die für denjenigen, der sie in der Hand hält, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich sind. Ja, das ist ein Produkt, auf das ihr stolz sein könnt. Das darfst du, glaube ich, ruhig schon so ausdrücken.
Ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass wir auch sehr großen Wert auf das Feedback legen. Also jeder Kunde, der uns schreibt, jede Kunde und Kundin natürlich.
Ja, na klar.
Jedes Feedback nehmen wir uns zu Herzen, sowohl positiv als auch negativ und versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Also wir sind keine Marke, die das dann so abtut oder so, sondern tatsächlich, wir nehmen uns, weil wir die Schuhe ja auch getestet haben und wenn da irgendwie was ein anderes Ergebnis von den Trägern zurückkommt, dann testen wir das nochmal gegen. Und wir wollen auch aufgrund des Feedbacks von den Kunden auch weiter aufbauen. Also wenn da Positives, also und danach richten, weil wir möchten eben eine Community-Brand sein. Wir machen ja Ruhe für Menschen und die müssen sich ja dafür darin wohlfühlen.
Ja, absolut. Und von daher, wer euch dann Feedback geben möchte, der kann euch über Instagram, Facebook und eure Webseite wahrscheinlich entsprechend Feedback
Richtig.
Gut. Ja, die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Wer auf Social Media oder Instagram hier in diese Folge hineinkommt, der wird dann wird das da auch entsprechend finden. Die entsprechenden Social Media Seiten werden da auch von mir verlinkt sein, damit man euch findet. Übrigens ein Hinweis auch für euch da draußen. Ihr findet auf der Seite von Blue Sun auch eine Seite mit Händlern, hoffentlich aus eurer Nähe, wo ihr die Schuhe persönlich anprobieren könnt. Das finde ich immer gut, wenn eine Marke, also ich finde, ich habe da direkt so ein paar Marken im Kopf, denen ich das durchaus negativ anlaste, dass sie darauf bestehen, dass man nur bei ihnen persönlich und ohne Zwischenhändler kaufen kann, weil es dadurch natürlich umso schwerer macht, dem Verbraucher die Schuhe mal zu testen, anzuprobieren. Und vor allem, ich finde, je mehr Präsenz die Schuhe haben, allgemein Barfußschuhe haben, desto mehr oder desto höher der Impact in den Mainstream hinein. Und das ist ja schön, dass diese Entwicklung gerade so anläuft. Von daher kann ich immer nur jedem Hersteller empfehlen, geht raus und verbreitet eure Schuhe, indem ihr sie präsent macht. Und das macht ihr ja schon recht gut. Und expandiert da ja auch noch. Von daher, da freue ich mich sehr drüber.
Ich möchte hier in der Öffentlichkeit, beziehungsweise nicht in der Öffentlichkeit, ich möchte es zumindest hier auch offiziell nochmal verkünden, wenn uns jetzt auch in dem Podcast dann auch mal ein Händler hört, also auch dieses Vertrauen, was uns geschenkt wurde, auch im Vorfeld von den Händlern in unsere Marke. Also ich möchte das jetzt einfach mal so ganz platt hier auch sagen. Wir werden so schnell nicht vergessen, wer uns auch geholfen hat, letztendlich bekannt zu werden und auch, ja, ich sag mal, dieses Risiko eingegangen ist, mit einer neuen Marke auch in den Verkauf zu nehmen.
Ja, also, daher auch, da kann ich mich nur anschließen. Also ein unendliches Dank an die Menschen da draußen, die uns vertraut haben und direkt an uns geglaubt haben. Also es ist Wahnsinn, wer da alles hinter uns gestanden hat bisher.
Das ist schön. Das ist schön zu hören, auch dass da draußen eben tatsächlich noch Händler sind, die nicht nur auf den Profit gucken, sondern eben halt dann auch in dem Moment einfach das Risiko mal eingehen und sagen, wir geben da eine Chance. Also das hört sich sehr schön an. Bevor wir so langsam schon aufgrund der Länge dem Ende zugehen, Thema Kinderschuhe ist bei euch jetzt noch nicht präsent. Kommt da was? Wäre das für euch was? Oder wollt ihr lieber im Erwachsenensegment euch erstmal ein bisschen austoben und expandieren?
Silvi, möchtest du?
Habe ich jetzt eine Kerbe getroffen?
Ja. Also,
Nein, ja, was denn jetzt?
Kommt jetzt. Also das Thema Kinderschuhe ist immer super niedlich, wenn man die auf dem Tisch stehen sieht. Ihr wisst nicht, was das für ein Aufwand ist, Kinderschuhe zu entwickeln. Weil man muss sich das so vorstellen, beim Erwachsenenschuh kann man einen Leiten für Damen entwickeln, einen Leiten für den Herrenfuß. Bei Kinderschuhen müssen wir plus, minus, ach, ich glaube, ich habe hier noch meine Notizen, drei bis vier Leisten nur entwickeln, weil die Kinderfüße ja proportional anders und schneller wachsen, unterschiedliche Größen hergeben, als natürlich so ein aufgewachsener Fuß. So. Und deswegen ist das eine riesen Herausforderung, da den perfekten Schuh zu finden. Da muss man sich überlegen, okay, welche Größen bietet man an? Wie weit? Und dann ist das ja auch mal so, ja, von klein bis 36. Das sind ja Welten stecken dazwischen. So. Und ganz ehrlich, jetzt erstmal vorab würde ich sagen, wir haben kein Geld dazu.
Na, alles gut. Ja, kann man ja so offen kommunizieren.
Keine cool. Geduld ist auch so ein Ding, aber ja, wir haben es noch nicht abgeschrieben, aber es ist so sowas, wo ich sage, können wir es nochmal ganz nach hinten schieben.
Was ja auch legitim ist. Aber noch ein schöner Punkt gerade. Damen und Herren, ihr unterscheidet ja einen Damenschuh und Herrenschuh. Das finde ich immer eine Unterscheidung, die so semi ist. Die sind unterschiedlich breit oder unterschiedlich weit in den, oder wo kommt die Unterscheidung für euch her?
Also wir haben, ich sag mal, eine Größenrange von Größe 37 bis Größe 46. Erstmal einmal so komplett. Der klassische Damenleisten unterscheidet sich dadurch, dass er etwas weniger breit ist als der Herrenleisten. So, wir haben aber aufgrund auch von Erfahrungen, ich sag mal, damals bei Groundis, oder bei Groundis ist es genauso, von 37 bis Größe 41 haben wir den klassischen Damenleisten. Von Größe 42 bis 46 haben wir den Herrenleisten. Das heißt, auch alle Doppelungen in diesem Bereich sind identisch. Das heißt, eine 41 für Frauen ist genauso breit wie eine 41 für Herren.
Okay.
Genau.
Okay.
Also 42 geht es etwas breiter, auch in die Breite, und da ähnliches Thema. Der Kostenaufwand ist natürlich wesentlich höher und wesentlich größer, auch zum Start hin. Wenn die Anfragen kommen und wenn da jetzt auch nochmal auch wir ein Kundenfeedback erhalten, bitte, wir würden uns wünschen, einen schmaleren 42 für die Frauen und einen breiteren 41-40 für die Herren. Auch darüber würden wir dann nachdenken. Aber die Erfahrung aus den letzten 6 Jahren ist es so, dass letztendlich ja man damit ganz gut klarkommen kann.
Ja, ich finde es halt grundsätzlich ganz spannend. Es gibt ja auch Frauen mit breiten Füßen, die absolut unter 40 brauchen. Und wenn man da quasi dann nicht mehr unterscheidet zwischen Damen und Herren, sondern vielleicht schon fast so ein bisschen gendergerecht zwischen breit und schmal oder vielleicht in dem Fall Medium und Small oder so in den Breiten, dafür dann die Segmente etwas weiter öffnet, finde ich auch immer eine schöne Geschichte. Habe ich jetzt gerade die Firma Bark von überzeugen können. Die nennen ihr Modell jetzt breites Modell statt Herrenmodell und entwickeln ein schmales Modell und haben aber dafür die Größenrangen einfach geöffnet. Also die haben jetzt ein breites Modell auf dem Markt von 36 bis 49 und wollen im gleichen Größensegment dann das schmale Modell entwickeln, das irgendwann nächstes Jahr auf den Markt kommt.
Ach, super.
Das finde ich nämlich immer ganz nett tatsächlich und diese klassische Unterscheidung Damen-Herren finde ich manchmal ist auch schön, finde ich manchmal ein bisschen irreführend weil ich habe ganz oft in meiner Minimalschuhberatung, dass ich den Damen den Herrenschuh empfehle, weil sie einfach viel zu breite Füße haben für den Damenschuh. Von daher vielleicht auch eine Überlegung für euch, dann irgendwann zu sagen, wir machen breites Modell, ein schmales Modell und machen dafür dann einfach nur die Größen auf.
Das ist ein guter Ansatz nochmal. Auch da, ähnlich wie bei den Kinderschuhen, kauft viele Blues-Handschuhe und dann sind wir auch in der Lage, alle eure Wünsche zu erfüllen.
So machen wir das, ganz genau. Das ist schon fast ein guter Schlusssatz, denn wir kommen langsam tatsächlich dem Ende entgegen und ich mache es immer gerne so, dass meine Gäste, bevor ich meine Zuhörer verabschiede und einen kurzen Ausblick auf die Zukunft gebe, dass meine Gäste die letzten Worte davor haben. Ihr dürft euch gerne aussuchen, wer zuerst startet und was ihr sagt. Von Grüß die Mutti bis Weisheiten der Welt. Alles, was ihr wollt, dürft ihr jetzt hier nochmal loswerden. Bitteschön.
Also ich fange mal wieder an.
Machen wir so.
Also erstmal vielen lieben Dank, Alex, dass wir die Möglichkeit hatten, hier in dem Podcast ein bisschen über unsere Firma zu sprechen und über uns zu sprechen. Und mein letzter Satz ist einfach mit freundlichen Füßen an alle, die uns hier zuhören.
Ja, schön. Hast du den aus meiner E-Mail gemobbt oder hattest du den vorher schon?
Ich habe
ihn mir nämlich auch mal irgendwo entliehen, muss ich zugeben.
Seit 2010 benutze ich das teilweise in meiner Kommunikation.
Ja, schön, genau. Weil irgendwo habe ich ihn nämlich auch mal gelesen und habe gesagt, den muss ich übernehmen, den finde ich auch so super. Das schließe ich meine ganzen E-Mails auch mal mit ab.
Genau.
Sehr schön.
Ich freue mich natürlich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass wir miteinander sprechen konnten. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich von den Zuhörern Feedback bekommen würde. Und dass die Leute einfach mit uns in Kontakt treten, dass wir Blues-Hand weiter aufbauen können.
Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier wart und berichtet habt und vor allem auch offene Einblicke mal gegeben habt. Ich würde mich freuen, wenn wir miteinander in Kontakt bleiben und wenn sich was Neues ergibt bei euch, dann seid ihr jederzeit herzlich eingeladen, mich auch proaktiv zu kontaktieren mit, hey, wir haben da was, das würden wir gerne mal mit dir den Zuhörern hier vorstellen. Da seid ihr jederzeit herzlich eingeladen. Für euch, liebe Zuhörer, wie gesagt, entweder hört ihr in der nächsten Folge den Tragetest von den Blues-Hand-Schuhen. Ansonsten, wenn wir eine andere Reihenfolge kurzfristig eingehalten haben, habt ihr ihn schon gehört. Ihr werdet auf jeden Fall aber noch im Laufe dieses Jahres hören, eine Folge mit 10-10. So, jetzt habe ich es. Genau. Ich möchte euch ja ein paar Händler näher bringen und 10-10 wird da der nächste Händler sein. Das wird dann auch in naher Zukunft die nächste Folge. Und dann kommen wir schon so langsam Richtung Weihnachtszeit. Dann gucken wir mal. Auch da gönne ich mir eine kleine Pause. Ansonsten, wie immer, lasst mir gerne eine kleine Bewertung hier. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Dürft gerne Kommentare hinterlassen. Dürft gerne Kontakt mit mir aufnehmen und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit bis in circa 14 Tagen. Wir hören uns und tschüss. Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpod.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla, Barfuß.
Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. schaffe es auf dich zu, werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, für das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, ihn auf, die Schuhe aus. Ich hab die Teile weggeworfen, bin frei, ich lasse los. Fühl mich wie neugeboren, ich atme ein, ich atme aus. Bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, ich spür jede Pore meiner Haut und alle Last. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nehmen. Er verpasst meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Welt lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier und ich will mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.